So, hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Navigator Podcast, Episode 14. Das mal mit dem Nicolas Henni. Ich bin ins Aargau gefahren und habe mit ihm fast eine Stunde lang über die Firma, die er mit dem Robin zusammen gegründet hat, Nikin. Eine Kleidermarke habt ihr sicher schon gesehen. Falls nicht, geht mal schnell googlen. Das Logo habt ihr sicher schon gesehen. Richtig coole Geschichte. Aus der Schweiz wird bald weltweit exportiert. Und richtige Erfolgsstory. Ich habe richtig Freude gehabt. Er erzählt, wie sie die ganze Kleidermarke aufgebaut haben. Wie sie das Thema Nachhaltigkeit auch haben müssen entwickeln, kennenlernen haben müssen. Und vor allem auch jetzt handhaben, was ihre Grundsätze sind. Was auch seine Grundsätze sind für sein Leben. Wie er gewisse Herausforderungen in seinem unternehmerischen Leben, aber auch im Privatleben handelt. Wo er auch amigs ein bisschen angestanden ist und wie er das löst. Da hat sicher viele gute Tipps und Tricks dabei für euer eigenes Leben, euer privates, aber auch Geschäftsleben oder sogar, wenn ihr euch ein eigenes Unternehmen gründen wollt. Ja, ich hoffe, euch gefällt der ganze Content hier von Navigator Podcast. Ich bin immer noch dran, das Ganze ein bisschen konstanter zu machen, zu verbessern. Schickt mir Feedback, schickt mir neue Inputs. Ich freue mich immer auf Feedback und auf neue Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön reingeschaltet. Neue Episode jetzt mit Nicolas Henni. Jetzt geht's los. Gut, dann fangen wir gerade an. Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode. Ich bin in Lenzburg und vis-à-vis von mir ist der Nicolas Henni. Ihr kennt wahrscheinlich die Marke, die er co-founded hat, zusammen mit dem Robin, und zwar die Firma und die Marke Nikin. Eine richtig coole Erfolgsstory von den letzten Jahren, wo es um Kleider und vielleicht bald vieles an mir geht. Das werden wir jetzt gerade erfahren. Er macht in der letzten Zeit recht viel, auch auf Social Media. Cooler Content, den wir wieder gesehen haben. TikTok habe ich auch gesehen.
Jawohl.
TikTok und Entrepreneurship, richtig cool. Und richtig cool, er ist auch Aargauer des Jahres geworden. Das ist wirklich eine grosse Geschichte. Und finde ich richtig cool, was du alles machst. Und cool, bist du heute auf dem Podcast. Ich freue mich.
Cool, freue mich auch. Danke, Janik.
Ich habe auf deinem Instagram-Account nachgeschaut. Vorher noch. Und ich habe gesehen, der letzte Post, oder einer von den letzten Posts, war die Abgabe von deiner Masterarbeit. Das ist ja, glaube ich, auch, wir haben uns mal getroffen, wo du gesagt hast, hey, ich weiss nicht, wie ich das Ding fertig bringe, wahrscheinlich muss ich noch mal eine Runde machen. Masterarbeit, Firma führen. Wie sind die letzten Monate oder Jahre so gewesen während dem Studium?
Es war ja recht ein Pain gewesen. Also ich habe das Studium schon vor eineinhalb Jahren fast fertig gehabt, oder vor zwei Jahren fast. Okay. Und dann die Masterarbeit einfach rausgezögert, jetzt bis zum letzten Semester. Ich habe mich sogar gefragt, ob sie machen oder nicht. Schlussendlich ist es aber doch gemacht gehabt, aber es ist schon recht schwierig gewesen, aber es geht. Also halt, einmal früher aufstehen, für die Masterarbeit schreiben, eigentlich so wie du, wenn ich gemäss deinem Social Media Content gesehen habe.
Genau.
Und halt Samstag einmal dran arbeiten und schlussendlich haben sie aber geschafft und abgegeben. Und ich weiss noch nicht, ob es bestanden oder nicht, aber ich glaube schon.
Ah ja, easy. Ja, es ist schon krass, nicht? Ich meine, viele sagen ja, Master, ich weiß nicht, ich habe jetzt mein eigenes Unternehmen, das brauche ich nicht. Unternehmertum ist Unternehmertum. Was hat dich gleich motiviert, das Ding durchzuziehen und abschließen?
Einerseits, ich habe mich ein bisschen schuldig gefühlt meinem Vater gegenüber. Ich meine, er hat mich, ich habe das Glück gehabt, dass er mich finanziert hat, also mein Studium sozusagen. Und auch im Master, ich durfte ins Ausland gehen, studieren, und hätte ich dann am Schluss das nicht fertig gemacht, wegen nur dem einen Masterarbeit-Ding, hätte ich mich ein bisschen schlecht gefühlt. Zur gleichen Zeit auch, hätte ich, sagen wir, ein Jahr studiert und hätte nachher aber nicht aufgebaut, dann hätte ich das Studium unterbrochen. Aber ich habe wirklich so nah dran gewesen, es wären auch zwei Master gewesen, und dann dachte ich, hey, nein, wegen der Arbeit, das irgendwie über den Haufen rühren, aber ich bin gleich, fast verzweifelt teilweise, habe ich das Gefühl gehabt. Es ist schon recht heavy gewesen. Also im Januar, als ich angefangen habe, bin ich schon ein bisschen in der Krise gewesen.
Also im Januar hast du angefangen, nochmal mit Schreiben?
Oder ja. Also ich hatte in drei, vier Monaten geschrieben gehabt, aber ich habe recht intensiv daran geschrieben gehabt. Aber klar, vorher die Idee vorbereitet, den Draft.
Das Exposé.
Exposé, genau.
Ja, krass. Ich meine, es ist auch unglaublich viel gegangen, so wie ich das mitverfolgt habe. Eben bei Nikin, oder? Wachstum, mehr Leute, mehr Ideen, mehr Produkte, mehr Verkauf. Wie hast du das so gehandelt aus dieser Seite? Also wie hat dein Alltag so ausgesehen in den letzten 12 Monaten? Hat sich das stark verändert? War die letzte Kurs vielleicht fertig hast nach dem Studium?
Also nach dem Studium selber habe ich bei Nikin angefangen. Ich habe angefangen, am Morgen um 5 Uhr einfach einmal aufstehen. Hat zwar mehr den Grund gehabt, weil ich bis am Abend immer geschafft habe. Und dann meine Frau plötzlich mal gesagt, du, sollen wir schön wieder zusammen Zeit verbringen. Ja. Und dann habe ich gesagt, hey, ich brauche die Zeit.
Ja.
Und dann habe ich überlegt, ja, ups, was mache ich jetzt? Und dann habe ich gedacht, komm, ich stehe früher auf. Und dann am Abend gleich ein paar Stunden und arbeite von 5 Uhr bis 6, 7 Uhr am Abend. Und dann jetzt auch weiter durchgezogen gehabt, jetzt während dieser Zeit. Das Einzige, was ich aber angefangen habe, ist am Weekend, nachdem ich Masterarbeit abgegeben habe, ein bisschen mehr runterfahren. Am Weekend habe ich fast nichts gemacht für Nikin. Ich bis vor kurzem immer am Wochenende geschafft gehabt. Das habe ich ein bisschen mehr angefangen auf mich selber zu schauen, weil ich merke, es hat es gebraucht gehabt, aber jetzt irgendwie langfristig ist es gleich keine Lösung, um sich einfach komplett körperlich vorausgaben. Aber ein Stückchen braucht man gewisse Drive, Push, Arbeit etc. Genau.
Es ist schon spannend, eben, ich kann mir gerade auf das eingehen. Es ist wirklich noch schwierig, können abzuschalten, oder? Gerade, wo im Wachstum bist. Ihr habt 2016 angefangen.
Mm. Also, es ist einfach 60 Kappen haben wir gehabt, Ende 16 mal gestartet gehabt.
Oder wie du vorhin gesagt hast, ja, also, nur die, die es zulassen, wir sind eigentlich gesagt, ja, komm, gehen wir schnell durch alles durch. Ja, schau, da, mittlerweile sind wir natürlich da auf dem ganzen Stock und unten auf dem ganzen Stock. Aber ja, wir haben gesagt, daheim wollen wir mal anfangen, oder? Das ist so geil gewesen. Das ist eine Riesenfläche. Genau, also, ja. 60 Kappen mal starten. Und dann ist es weitergegangen.
Genau, das sind nach ein, zwei Tagen fast ausverkauft gewesen. Nachher dann haben wir noch abgestellt und eigentlich schon wieder verkauft, bevor wir sie gehabt haben. Und wir sind gerade eine Kollegin und nachher noch Mutter von Robin müssen helfen, mit sie annehmen über die Nacht. Bis am Morgen um 3 Uhr Zeug verpacken. Also wir sind komplett überrannt worden. Klar, mit kleinen Stückzahlen, aber es war gleich komplett überraschend gewesen. Und dann sind schnell im Robin seine Brüder dazugekommen, dann ist meine Frau dazugekommen. Aber es war immer noch als Teilzeit gewesen, und das auch eineinhalb Jahre lang keinen Lohn ausgezahlt. Wir sind beide am Studieren gewesen. Ja, und irgendwann ist der Moment gekommen, so Herbst 18, die eigentlich schon 5, 6, 7 Angestellte gehabt. Wir beide eigentlich noch, ich noch einen 40% Job gehabt, eigentlich noch Masterarbeit müssen machen, der Robin ist studiert. Und dann haben wir gemerkt, hey, es geht einfach nicht mehr anders.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, also gut, jetzt machen wir es fix. Und dann haben wir eigentlich erst im November 18 Vollzeit angefangen, nicht mehr machen. Und dann haben wir fast schon 10 Angestellte gehabt. Und das war wirklich nicht so einfach gewesen, um das Ganze zu handeln. Aber, ja.
Und hat es denn irgendwo einen Wow-Moment gegeben, also einen einschneidenden Moment, wo du gemerkt hast, so, jetzt, Vollgas oder nicht? Also, weißt
du? Also, der erste Wahlmoment war, als wir das erste Mal jemanden gesehen haben, der Nikin angehört und wir ihn kennt haben. Am Anfang hat es mega viel gegeben, wo irgendwie Freunde von Freunden irgendwie kennen die Person. Mhm. Aber das erste Mal irgendwie in Lenzburg oder in Aarau am Bahnhof jemanden gesehen und ich habe keinen blassen Schimmer, wer die Person ist. Und die Nikin angehört und dachte, wow. Jetzt haben wir es doch geschafft, dass Leute uns kaufen, die uns gar nicht mal kennen. Und das war so der Moment, wo ich gemerkt habe, doch, es hat doch Potenzial. Mhm. Und das Krasse war auch Black Friday 18. Wir haben dort keine Rabatte, sondern Green Friday, das Ganze genannt. Zwei Bäume schon von einem Baum gepflanzt. Und das ist so durch die Decke gegangen, über 1000 Bestellungen am Tag. Der Postlieferwagen, ist noch kein Lastwagen gekommen, jetzt mal, ist gekommen, bis vorne rechts müssen, auf dem Beifahrersitz Zeug voll stapeln. Und das Härteste war, es war sein erster Arbeitstag und er ist voll ins Seil. Aber sind wir selber schon an Black Friday einem seinen ersten Tag irgendwie gegeben. Aber es hat das gleiche Leid ein bisschen Schocki gegeben. Aber, das war ein krasser Moment gewesen. Aber auch, wo die Zeitung angefangen hat, über uns schreiben und wir haben gar nichts gemacht gehabt, oder wo wir Swiss Brand of the Year geworden sind in der Kategorie Bekleidung im Bereich Preis-Leistung. Es hat 4 Kategorien gegeben. Eine haben wir gewonnen, 3 haben wir gewonnen. Mhm. Dann haben wir gedacht, wow, krass. Aber der Wow-Moment war nicht, dass wir das gewonnen haben, sondern dass eigentlich das Institut für Qualitätstests oder so etwas uns schon Top 25 Marken eigentlich reingenommen hat, um eigentlich in der Schweiz so einen Research damit zu machen.
Ja.
Das haben wir recht crazy gefunden. Also damit Namen wie PKZ, Mammut, Galida etc. aufgelistet sind. Also es sind mega viele Wow-Momente gegeben. Also immer noch gibt es Wow-Momente, aber ich glaube, das sind ein bisschen die dich motivieren, zu mir weitermachen.
Ja, eh. Ich glaube, das ist schon krass. Du bist plötzlich spielst du bei den Grossen mit, oder? Du bist den Namen, wo du immer als Kind kennt hast. Und plötzlich wirst du dort genannt. Wie ist so eine Marke aufbauen, also Kleidermarkt, eigentlich, wenn man überlegt, es ist extrem gesättigt, oder schon übersättigt von all den Marken, die kommen und gehen jeden Tag. Wie nimmst du das so aktuell wahr? Wie ist der Kleidermarkt? Was läuft gerade so? Was passiert?
Du, meine, wo wir gestartet haben, ist das Thema Sustainability klares Thema gewesen. Es hat schon Schweizer Brands gegeben, Jungle Folk und andere. Aber es ist jetzt in den letzten Jahren extrem zugenommen. Also auch unsere Hersteller, die wir angefragt haben, können bitte etwas recycelte Materialien machen? Haben sie gesagt, ja, wir können schon machen, aber dann machen wir einfach Produkte aus Trash. Aber wenn ihr wollt, dann machen wir das. Hat sich die Einstellung der Hersteller geändert, so, dass sie aktiv gehen, irgendwelche nachhaltigere, recycled, whatever, Garn-Alternativen zu Polyester suchen oder recycled Polyester verwenden. Die hat sich mega geändert, aber das Ganze ist ein bisschen mehr local produzieren. Es hat Brands gegeben, die angefangen haben und auch mit das Soziale eingehen oder das One-for-One, also ein Baum, ein Produkt oder ein Produkt, ein whatever. Das haben wir eben weiter mit erfunden. Wir sind die ersten Baumpflanzer gewesen. Das hat es schon vorher gegeben mit Toms, wo ein paar Schuhe spendet. Aber das ist auch viel mehr aufgekommen. Das Thema Bäumpflanzen ist auch mega aufgekommen. Leider sind andere Brands, die es momentan gibt, die das machen, die wir auch geil finden. Aber auch Firmen, die das machen. Jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet, ein bisschen wegverkleidet.
Schon gut.
Aber overall das Gefühl, es hat mega viel gegeben. Kleine Brands, die angefangen haben, Zeug zu machen und einfach mal etwas machen. Das hat sich ein bisschen geändert, die Einstellung. Und auch jede grosse Brand hat jetzt erkannt, dass man auf Sustainability gehen muss. Auch Handem hat ihre Vision und Mission einen so krassen Fokus drauf gesetzt, wie sie vor ein paar Jahren noch nicht hatten. Auch Thema Ocean Waste ist mega stark geworden. Also ich habe das Gefühl, das ist stark geworden. Vor allem das Thema E-Commerce, also online verkaufen, hat mega gepusht. Oder auch so nachhaltige Lieferlösungen mit Velo in Zürich. Und gleichzeitig aber gleich schneller, die Leute das gleich schneller haben. Es geht nicht immer einher mit Nachhaltigkeit. Es gibt mega viele neue Lösungen, Verpackungslösungen, Reusable Packages. Es gibt wirklich mega viele Sachen, die sich da in den letzten paar Jahren.
Krass.
Ja.
Jetzt hast du eigentlich gerade wahrscheinlich etwa 6 Themen aufgetaucht, die mega spannend sind. Vielleicht aufs Erste eben, so viele Brands haben angefangen, eben auch gemerkt, Nachhaltigkeit ist wichtig. Ihr habt es eigentlich von Anfang an schon gelebt gehabt. Denkst du, das ist etwas, ein zentraler Aspekt gewesen, dass man euch das auch abgekauft hat als Marke? Oder
haben so Medium gelebt gehabt eigentlich? Es ist mir ums Baumpflanzen gegangen am Anfang.
Ja, okay, ja.
Und sie gab es am Anfang von einem Zwischenhändler gekommen, wo die wieder aus China gehabt. Wir haben nicht an nachhaltige Mode gedacht am Anfang. Wir wollten Bäume pflanzen. Bäume, wir wollten genau einfach so ein Additional Value in ein Produkt hineingeben. Das Slogan war Stil mit Nutzen. Aber es haben schnell haben wir Feedback bekommen von Leuten. So, Jungs, ich pflanze Bäume, aber haben da Stuff aus China irgendwie.
Ja, klar.
Ja.
Und wie ist das heute noch? Also, ich stelle mir vor, jetzt mittlerweile eben nachhaltig, durch Bäume und so, wo pflanzen und all, gute Stories, aber vielleicht auf Social Media so, wenn sie irgendwo ein Bild sehen und sagen, ja, aber dort hinten ist eine Plastikflasche oder wieso benutzt du das? Also, das ist voll nicht gut. Weißt, hast du nicht immer so das Bedürfnis, oder nicht das Bedürfnis, sondern so ein bisschen wie der Drang, dass du eigentlich wie sagst, hey, wir müssen überall mega nachhaltig und perfekt sein? Oder wie geht ihr so mit dem um? Als du selber, aber als Firma, als Marke?
Also vielleicht zuerst noch eben genau zu der Story, dann haben wir angefangen, wo die Leute das Feedback haben, schauen, was ist nachhaltige Mode. Und dann haben wir gesehen, es ist teuer, es ist recycelte Materialien, es ist Biobaumwolle, Local Production etc. Mhm. Und dann haben wir uns Ziel gesetzt, möglichst alles in Europa herzustellen, nachhaltige Materialien zu verwenden. Aber das ist ein kontinuierlicher Prozess, wo wir immer noch nicht fertig sind. Mhm. Und das Thema Kommunizieren auf Social Media ist auch extrem heikel. Also wir haben schon so viele Stories oder Probleme gehabt oder Leute, die uns etwas gesagt haben, zum Beispiel, die Leute haben das vorgeworfen am Anfang, ich pflanze Bäume, aber ihr wisst ja gar nicht, ob die wirklich gepflanzt werden. Geht doch die mal besuchen. Das sind wir sie besuchen auf Nordamerika und das ist uns nachher vorgeworfen worden, dass wir rübergeflogen sind. Und, oder zum Beispiel, wir haben ein Team-Event gehabt und haben Chips-Packung gehabt. Da ist uns vorgeworfen worden, dass wir nachhaltig sind, wenn wir zu viel Plastik auf dem Tisch haben. Wir haben ein Baumpflanze-Event gehabt, wo wir Würst und Gemüse grillieren können. Da haben wir Wurst auf dem Bild und nachher dann darüber kommentiert, dass wir mega scheinheilig da unterwegs sind. Es hat tausende von Sachen gegeben, wo wir immer wieder irgendwelche Kritik und Hate bekommen. Häufig aber auch gerechtfertigt in gewissen Sachen, wenn es um Materialien und andere Sachen geht. Und ja, wir selber haben angefangen, uns so ein bisschen unsere Werte aufzubauen, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht. Wir stehen ein Stückchen für vernünftige Nachhaltigkeit und finden, jeder soll bewusster leben, soll sich bewusst in dem, was er macht. Und in dem Bereich, wo er etwas kann bewirken kann, etwas machen. Weil du kannst nicht von einem 16-jährigen Studenten erwarten, dass er jetzt, sagen wir, wenn er Fleisch essen will, das teuerste Made in Switzerland, Local, whatever, mitkauft. Wenn der das Bullefleisch aus Ungarn kauft, ich finde, kann man keinen Vorwurf machen. Ich sage darum gleich nicht, dass das gut ist, aber jeder soll das machen, wo er etwas machen kann. Weniger lang duschen, weniger fliegen, bewusster allgemein reisen, Sachen wiederverwenden, Food Waste minimieren etc. Das sind also kleine Sachen. Und das in der Masse im Endeffekt, habe ich das Gefühl, macht etwas aus. Und darum müssen wir vernünftig mit dem Thema Nachhaltigkeit umgehen und nicht mit dem Finger zeigen. Also wir wollen mehr inspirieren und weniger missionieren. Und das ist das, was wir eigentlich wollen. Und ich selber bin sicher auch nachhaltiger geworden durch Nikin. Ja. Ein Stück weit, weil ich selber auch mich mit dem Thema befasst habe. Andererseits aber auch, muss ich offen sagen, auch ein bisschen Pressure. Ich meine, ich kann doch eine nachhaltige Marke aufbauen und nachher dann selber überhaupt nach dem Leben. Und darum, wir glauben an das, was wir machen. Und ich glaube, das ist ja nachher auch wichtig, dass wir immer authentisch im meisten, also nein, meistens eigentlich in allem gewesen. Wir sind offen, wir zeigen so, wie wir sind. Und ja, ich glaube, das wäre es. Ich kann noch mehr sagen.
Nein, das ist gut, mega spannend, weil das ist eine häufige Diskussion, oder? Eines ist gerade, wenn du mir Generation Z anschaust, dann kannst du immer wieder, ja, da gehen sie da sich einsetzen, da Klimademo, da haben sie alle das Gefühl, sie möchten die Welt verändern, aber selber sind kein Stück besser. Genau das, was sind deine Möglichkeiten, dein Budget, oder? Wie du gesagt hast, und andererseits, ja, kannst du nicht überall perfekt sein, oder? Aber es ist gut, wenn man Lärm macht und irgendwie auf das Thema aufmerksam macht. Und Was häufig auch die Frage ist, du baust ein Unternehmen auf, du willst wachsen, du willst Wachstum haben, du willst Geld verdienen. So ein das Zusammenspiel zwischen das unternehmerische Geld verdienen, Profit, aber gleich nachhaltig sein. Wenn du viel Profit machst, heisst es, ja, da hättest du noch investieren in das und das, oder? Wird das viel diskutiert bei euch intern? Was sind das Entscheidungen? Weil eben, du musst ja, da musst du ein öffentliches Bild haben, das auch muss stimmen, oder? Mm. Wo die Leute sonst auch wieder auf den Deckel geben.
Also das Thema Kapitalismus, Geld machen versus Nachhaltigkeit ist wirklich mega schwierig. Hm. Wir selber vertreten so ein bisschen einen, sagen wir mal, Shared-Value-Ansatz. Wir finden, wir bewegen das im kapitalistischen System innen. Mhm. Wir müssen Geld machen, um wachsen, Löhne zahlen. Wir tun aber durch gleich nicht die Entscheidung nur aufgrund von Profit entscheiden. Also wir haben auch schon Entscheidungen getroffen, wo wir eigentlich bewusst weniger Geld gemacht haben, als wir hätten können. Und zum Beispiel Wintermützen tun wir einen Teil noch bei der Stiftung, es heißt keine Stiftung für Behinderte, es heißt Orte zum Leben, dort draufnehmen. So, der Preis von unserer Wintermütze geht um 50% erhöhen. Ja. Das haben wir am Anfang gemacht, wo wir es direkt in Polen, wo es hergestellt werden, machen. Das machen wir jetzt noch, einfach so viel, wie sie können produzieren. Und auch sonst werden wir teilweise kritisiert, wenn es um das Thema Sales geht. Also sobald man Sale macht, wird man kritisiert für, das ist nur Geldgier dahinter, das ist nur... Ja, genau. Und das ist ein Thema, das schwierig ist, weil du musst als Kleiderbrand ab und zu mal gewisse alte Produkte loswerden. Blöd gesagt. Ja. Es ist nicht möglich, zum perfekt einkaufen. Darum haben wir auch im Januar einen Sale gemacht, wo wir genannt haben, Our Failure Sale. Wo wir einfach offen gesagt haben, sorry, wir haben auf gute Industrie geschissen. Das bin ein bisschen wie. Ja. Aber es ist darum gleich besser, das zu verkaufen und Leute bringen. Ja, aber da kommt klar eine Kritik entgegen. Oder, wenn es um Verkaufszahlen geht, ich meine, gewisse Leute kritisieren, dass wir nur $1 pro Produkt weitergeben und mit dem Baum pflanzen und nicht mehr. Aber dort wiederum würden wir $5 pro Produkt ausgeben, zum Beispiel ein paar Socken für 9 Franken, dann wären wir nicht profitabel langfristig. Und das ist wirklich so der Trade-off, den du die ganze Zeit machen
musst. Ja, genau.
Ja.
Nutzt du selber viel Facebook, LinkedIn? Also, ich habe es vorher schon gesagt, ich weiss, dass du viel machst, aber versuchst du das Medium auch zu nutzen, um selber zu kommunizieren, dich mit den Leuten in Verbindung zu setzen, also du eigentlich wie als Kopf oder der Robin auch, oder der andere als Köpf, Gesichter von der Marke stehen, oder sagen dir ganz klar, nein, wir wollen wirklich die Marke reden und dort darüber zu kommunizieren, oder bist du da auch mega involviert, dass du dich mit den Leuten austauschst, wie du das so handhabst?
Also einerseits persönlich versuche ich recht häufig über meine Kinder zu reden, weil ich hole damit auch recht viel Reichweite rein in meinem B2B-Bereich. Ja. Wir bekommen mega viele Anfragen über LinkedIn zum Beispiel. Mhm. Aus Nikkin-Sicht selber machen wir einfach das, was irgendwie ankommt und funktioniert. Und dort haben wir am Anfang schöne Videos gemacht, die sind gut gewesen, funktionieren jetzt noch. Mhm. Und dann haben wir aus der Not aus einfach ein Video gemacht und ich und Robin in die Kamera reden und einfach erzählen, was wir machen. One Cut, einfach kurz zusammengeschnitten, das Logo draufgefetzt. Und das ist so gut angekommen. Ja. Und dann haben wir gedacht, okay, crazy. Und dann haben wir aber ehrlich gesagt auch angefangen, mehr, dass wir einfach in die Kamera reden. Und dann haben wir angefangen, ausgespürt, die Leute finden es cool, so ein bisschen mehr Menschlichkeit, mehr Authentizität zu sehen, mehr die Person fühlen, dass das viel besser ankommt. Und man muss nicht hochproduzierten, perfekten Content machen, sondern Content, der irgendwelche Inhalte hat, der aber die Zielgruppe anspricht, das ist viel, viel wichtiger wie Produktion im Endeffekt, finde ich, mit Hochglanzproduktion, das perfekte Licht und so weiter.
Mhm. Ja. Aber ich glaube, bei der, was hast du gesagt, Fail...
Our failure sales.
Da sind ja, glaube ich, ihr zwei auch selber vor der Kamera gestanden und haben gesagt,
ja, genau. Hey,
ja, das finde ich cool, aber das macht es mega glaubwürdig. Und gerade bei den Jungen, ich gehe davon aus, eure Zielgruppe ist jung oder eure Kundschaft, aber zieht sich das verteilt durch alle Generationen? Also wie ist das so?
Die größte Gruppe ist 18 bis 35. Von denen ist ein bisschen mehr zwischen 25 und 34 drin. Okay. Oder 35. Und trotzdem haben wir 30-35%, 35 plus Leute. Was haben wir noch spannend ist zu sehen, aber... unsere grössten Fans sind schon primär junge Leute, sagen wir Durchschnittsalter 25, 26. Aber auch junge, 18-jährige, Generation Z-Leute haben wir auch viel. Aber wir finden es cool, dass wir alle ansprechen. Fragen uns aber langfristig so, ist das irgendwie brandingmäßiges Problem denn, wenn alle Nikkin haben? Aber wir finden es eigentlich geil. Das sind so Sachen, wo wir machen jetzt einfach mal weiter, wir fühlen es. Aber
absolut.
Aber selbst Leute gesagt, die müssen doch irgendwann fragen, wachsen wir mit dem Brand oder bleiben wir jung?
Yeah.
Jetzt machen wir uns die Gedanken nur so medium. Irgendwann schauen wir mal.
Step by step, oder? Ja. Ich meine, das sind ja eigentlich schöne Probleme, aber du alle haben es an, dann musst du wieder kreativ sein, was du dann machst, oder? Wieso junge Zielgruppe? Denkst du von der Thematik oder vom Marketingansatz auch? Weil ich glaube, du hast mich da durchgeführt, auch fast alles. Ich glaube, nur junge Leute habe ich jetzt gesehen. Hat sich das automatisch so ein bisschen ergeben, oder wie?
Du hast einfach die Leute angesprochen, die in unserem Alter waren, als wir gestartet haben. Sind wir 25 gewesen. Wir haben einfach mal die Leute angesprochen und dann noch ein bisschen runter, ein bisschen runter. wir haben uns gar nicht viel Gedanken gemacht und einfach mal angefangen.
Ja. Ja. Okay. Wie entwickelt ihr neue Produkte? Wie kommen neue Ideen zustande? Ist das etwas, was ihr spontan gesehen oder habt ihr da einen klaren Prozess mittlerweile? Oder?
Am Anfang war einfach alles so ein bisschen Handgelenk-Mopie. Wir haben eine Kappe gemacht, haben gesagt, gibt es ein T-Shirt. Dann haben wir irgendein Badtüchli gemacht. Wir haben aber recht häufig viel Feedbacks bekommen von Kunden, mach doch noch das, mach doch noch das. Mhm. Und mittlerweile ist der Prozess so, dass intern werden Ideen gesammelt. Wir haben teilweise auch wieder hinten dran Flipcharts oder irgendwelche Whiteboards, wo einfach die Leute Ideen aufschreiben können. Vor zwei Tagen hat der Robin, der mitgehend ein Produkt gemacht, wieder gefragt, was wir noch machen und es sind mega viele Ideen gekommen. Oder wir machen eine Umfrage mit Kunden und da kommen nochmal 500 Ideen von den Leuten. Oder wir haben einen Crowd-Design-Wettbewerb gemacht und wir können ein Design einreichen. Jetzt ja, genau. Sind über 1200 Designs eingereicht worden. Das ist auch etwas, was uns Inspiration gibt. Also darum Ideen finde ich echt kein Thema.
Geil.
Ja, oder zum Beispiel ein Sippo, die haben wir gemacht, weil wir 300 Mal gefragt worden sind, wenn wir ein Sippo machen.
Ja.
Und so weiter. Ja. Also wir haben keinen klaren Prozess dahinter. Es ist ein bisschen mehr strukturierter. Alle zwei, drei Monate tun wir nach Ideen aktiv suchen. Ja. Aber ja.
Aber eigentlich ist jeder quasi willkommen im Geschäft, um Ideen bringen und einfach immer Sachen reinbringen.
Ja, also zu anderen Bereichen. Alle geben Inputs zu allem. Logistik, Kundendienst, Marketing, ja, cool. Produkt etc.
Ja. Wie habt ihr eure Arbeit so aufteilt zwischen Robin und dir? Was sind so, haben die Aufgaben ganz klar getrennt, auch bezüglich Kultur, so eben, wie wollen wir zusammenarbeiten? Eben, jeder darf Ideen reinbringen, wir wollen gemeinsam wachsen, wir sind ein junges Team. Hat das viel Streit drehen, Differenzen gegeben oder ist das auch organisch gewachsen oder haben wir da mal irgendwie zusammensitzen und sagen, du, das hätten wir vielleicht sogar früher müssen regeln müssen? Mhm. Wahrscheinlich auch einige, die zulassen, sind vielleicht das zweite, das dritte, die etwas gegründet haben, oder? Irgendwann kommst du zu dem Punkt. Wie war das bei euch so gewesen?
Also zuerst, wir beide, ich und Robin, verstehen uns mega gut. Erst der Sohn von meinem Götti, sein Vater, sein Bruder ist der Götti-Bub von meinem Vater, unsere Väter sind beste Kollegen. Wir sind Kollegen, aber wir haben gleich einen gewissen Grundrespekt voneinander.
Yeah.
Also wenn ich mit ganz, ganz, ganz engen Kollegen würde mal sie auch, wie gesagt, befluchen mit irgendwelchen blöden Fluchwörtern. Ja. So nah sind wir dann gleich und das war perfekt gewesen.
Ja.
Wir haben es mega gut verstanden und nie ein Problem gehabt. Klar haben wir Diskussionen gehabt. Also zum Beispiel am Anfang ist es dann gegangen, ich bin da gesagt, push. Er hat gesagt, komm, jetzt machen wir das, jetzt noch mehr. Mhm. Und ich musste sie mega müssen mitziehen. Für sie haben wir nach den ersten 200 Sales jetzt für sie schon gestimmt. Die halbe Region hat sie gekannt, wir haben den ersten Vollkant und ich musste dann pushen. Das war am Anfang recht schwierig, um so ein bisschen mehr, ja, halt mehr gleich doch in den Business Mindset reinkommen, nicht nur Feeling und alles. Und zum Beispiel, es ist ja lang gegangen, um auch ihn und Brüder überzeugen, komm, stell doch jemand an. Das hilft uns jetzt mega. Mhm. Aber noch bezüglich Kultur hat es sich einfach so ergeben. Wir haben es nie definiert und irgendwie hat sich, so wie wir es leben wollen, ergeben gehabt. Und ein Fehler, den wir gemacht haben, ist viel zu spät jemand eingestellt, der HR macht oder uns selber um HR kümmern kann. Also wir haben angefangen, uns um HR kümmern und wir vielleicht so 20 Leute waren. Das war viel zu spät gewesen, also viel zu spät. Und das hätten wir im Nachhinein viel früher müssen angehen, weil HR ist ein Thema, das wir absolut unterschätzt haben.
Also was spezifisch hat euch gefällt oder wo habt ihr gemerkt, wow, da hätten wir viel früher müssen anfangen? Also mit der Rekrutierung von Leuten oder Bearbeitung von HR-Themen, also alles Mögliche? Oder
alles. Also das erste Jobinterview, das wir hatten, haben wir 15 Leute eingeladen zum Interviewen.
Ja.
Da haben wir gemerkt, das geht nicht. Zeitlich auch Thema gewisse Werte definieren ist etwas, was wir gar nicht gemacht haben. Wir haben es aber vorgelebt und da ist es gleich für die meisten klar gewesen. Oder ein weiteres Thema ist auch so Arbeitsreglement. Wir haben mit allen Leuten Spezialabmachungen gehabt. Das war mega cool gewesen. Wir sind ultra flexibel gewesen. Irgendwann kommst du gleich am Punkt, wo es das Problem irgendwann wird. Wir sind immer noch flexibel. Aber gewisse Sachen wie Thema Schwangerschaft, Thema flexible Arbeitszeiten, Thema mit so geschafft, das ist jetzt einfach geregelt worden. Das haben wir viel Spaß gemacht gehabt. Wenn wir es auch unsexy gefunden haben, alles offen, alles flexibel, alles nice, alles happy, haben wir am besten gefunden, aber irgendwann kommst du gleich an den Punkt, wo es mehr musst machen.
Muss die Leute einfach erwähnen. Also haben die Leute das nachher auch cool gefunden oder hat es ein bisschen Akzeptanz gebraucht, ein bisschen Zeit gebraucht, bis sie gesagt haben, ja, jetzt haben wir ein Reglement und das ist jetzt das. Oder also, haben die Leute auch geschätzt, was sie eingeführt haben?
Die Leute haben es overall cool gefunden. Es hat gemischte Gefühle gegeben. Einerseits haben sie es cool gefunden, weil es mir Klarheit gegeben hat bezüglich vielen Sachen.
Ja.
Andererseits ist natürlich so ein Feeling von, hey, ist das Family-Feeling? Wir sind eh alle zusammen. Es funktioniert sowieso. Wir reden immer zusammen, dass das ein bisschen weggeht. Es ist ein bisschen beides im Endeffekt. Aber overall hat es am Schluss ziemlich gut geklappt.
Okay, cool. Wie gehen wir jetzt, also du hast Family angesprochen, wie bringst du eine neue Person in eine Family rein? Das ist immer schwierig. Rekrutierung, neue Teammitglieder suchen, Mitgliederinnen, so. fällt euch das einfach? Eben auch, weil ihr jetzt HR-Leute habt. Oder ist es immer noch schwierig? Oder was ist so eure, oder vielleicht deine Philosophie? Oder ja, eure Philosophie dadurch?
Es ist immer noch schwierig, zum Leute eigentlich anzustellen. Wir bekommen zwar extrem viele Bewerbungen über, also bei jedem Job haben wir 80 bis 150 Bewerbungen.
Krass.
Das ist schon recht viel. Aber
darf ich noch eine Zwischenfrage stellen?
Ja, sicher.
Denkst du wirklich, weil einfach die Marke einfach so bekannt ist, oder? Weil, also das ist wahrscheinlich relativ spannend. So. Oder wissen die Leute, wie es da ist zum Arbeiten über Leute? Wahrscheinlich einfach, weil sich gemerkt, die Marke ist cool und für die wollte ich.
Also, ich glaube, die Mehrheit ist Leute, die uns sowieso cool finden, sehen einen Job und denken, das ist jetzt meine Chance. Wir können mega viel sagen, hey, jetzt ist der Moment. Und ich glaube, Marke macht sicher mega viel aus. Und auch die Werte, die wir verkörpern, jung, Startup, dynamisch, mit einem für einen guten Zweck und so weiter. Ich glaube, das sind mega viele Werte, die vor allem jungen Leuten auch wichtiger geworden sind, die sich wie eigentlich das Gefühl haben, sie können sich wieder selbst verwirklichen und die perfekte Stelle gefunden haben. Und darum haben wir recht viel über Soft Skills eingestellt am Anfang. Einerseits wegen dem Wert, den die Leute haben müssen, aber andererseits auch wegen dem finanziellen. Wir haben nicht können riesen Löhne zahlen, wir sind selbst finanziert, haben keine Investoren. Ja. Und haben darum halt viele auch Querysteiger eingestellt, die aber den richtigen Mindset mitgebracht haben. Genau, und jetzt habe ich die Frage vergessen, die du
gestellt hast. Die Frage ist, wie stellen die Leute ein und wie entscheiden ihr euch für die? Also ich habe es schon Frage gestellt, sorry.
Stimmt, es ist halb Mindset, Values, Personal Fit, Soft Skills. Ja. Die andere Hälfte ist jetzt doch auch mittlerweile auch die Skills, die sie mitbringen. Und halt zum Thema Onboarding. Sie haben am Anfang in jedem Bereich haben sie Intro-Sessions. Wir sind natürlich zu alt, um einfach mit den Leuten zusammen zu Mittagessen, Kaffee trinken. Wir erzählen ihnen überall, wie wir das jetzt denken. Wir erzählen auch jemandem, wo die Logistik ist, wie sind unsere Social-Content-Posting-Guidelines, wieso posten wir das mehr und das weniger, wie stehen wir zum Thema Nachhaltigkeit. Und dadurch habe ich gesehen, dass jeder nach zwei, drei Wochen doch schon recht in dem ganzen Thema drin ist. Und funktioniert echt mega gut.
Ja, cool. Ja. Was inspiriert dich denn jeden Tag so, dass du jetzt arbeiten, Vollgas gehst, früh aufstehst, etwas, was du bewegen willst? Unternehmertum ist ja nicht nur Wachstum, Branding, Leute stellen, cool, alles, sondern es ist ja extrem viel Nachhinearbeit und Sachen, wo es niemand interessiert, was du daran hattest, das muss einfach gemacht werden. Wie ist das bei dir so?
Ja, meine grösste Motivation jeden Tag zum arbeiten gehen ist, eigentlich, dass du dein eigenes Ding aufziehst. Wenn die Motivation ist einfach komplett anders verglichen zu irgendwo angestellt sein. Und das, was mir am meisten Lohn gibt im Endeffekt, ist, glaube ich, so ein Thema, ich weiß nicht, Anerkennung ein Stück weit. Wenn du Leute siehst, die schreiben, hey, Nikin, ich finde das cool, was wir machen, Leute, die Nikin Sachen haben, das ist für mich fast das, was mir am meisten irgendwie zurückgibt. Und auch motivierte Mitarbeiter zu haben, die Inputs bringen, proaktiv sind, das finde ich, ehrlich gesagt, das Schönste. Und vor allem eine Idee haben, ein Konzept haben, oder vielleicht kein Konzept, sondern einfach mal machen und dann schauen, es funktioniert, das ist irgendwie, solange wir die Momente haben, würde ich nicht weitermachen und Vollgas geben. Und ja, muss zur gleichen Zeit aber auch sagen, das Geilste war, von nichts auf etwas machen. Also der Moment von gar nichts auf etwas kreieren, wo die ersten 100 Kunden hast, das ist etwas, was unbezahlbar ist. Und das ist ehrlich gesagt noch immer eigentlich die geilste Phase gewesen. Eigentlich von nichts auf etwas.
Das glaube ich.
Ja.
Das ist cool. Ich meine, auch wenn sich irgendwie 80 Leute bewerben, 60, 100 Leute, das zeigt mir extrem, so die Leute, wenn sie zu dir arbeiten, sie kennen das, oder wenn sie zu euch kommen, sie wollen Teil von dieser Familie sein, das ist wirklich grosser Respekt von dem. Es ist echt sehr cool, wenn das macht. Und du hast gesagt, die Zeit ist am geilsten gewesen. Nach uns Wachstum, am Anfang machst du alles selber, oder? Man kümmert sich um selber, ich merke es bei uns auch. Oder? Einmal bist du der IT-Chef, einmal bist du der HR-Chef, einmal Finanzen.
Ja.
Wie ist es mit dir gewesen, so Aufgaben, oder bei euch generell gewesen, so Aufgaben abzugeben? Also weißt du, so Verantwortung übergeben, eben auch im Reinen sein, wenn mal etwas nicht ganz so entschieden wird, wie es gemacht soll sein?
Es ist natürlich schön gewesen, aber auch schwierig gleichzeitig, Aufgaben abzugeben andere Leute. Am Anfang war es, wo jemand Logistik übernommen hat und jemand hat Newsletter und Social Media übernommen. Und das war ziemlich okay gewesen, aber ich am Anfang gleich immer sagen, hey, mach doch noch irgendwie im Social Media mit das. Und ich kann es Wellen abgeben, aber es war teilweise gleich schwierig gewesen, weil du hast Leute reingeholt hast, die zuerst irgendwie den Mindset überbringen mussten. Und am Anfang waren wir nicht gleich schnell gewesen mit, dass die Leute reinkommen, das ganze Nikin-Feeling, Nikin-Family-Vibe, whatever. Und auch jetzt noch ist ehrlich gesagt, ich gebe gerne ab, aber ich mache es eben auch mega gerne selber. Das ist mein Problem, wenn es um Thema Marketing geht, Facebook-Ads-Kampagne aufsetzen. Ich mache es nicht mehr selber, aber ich finde das geil, ich liebe das. Und das ist darum etwas, wo nicht so einfach ist, aber es braucht es halt einfach, damit wir wachsen können. Das haben wir irgendwann auch müssen eingesehen. Und ja, sind jetzt happy, um auch Aufgaben abzugeben. Wir haben auch schon vor langem angefangen, aber ich mache diese Sachen gleich noch selber.
Es ist gut, du willst ja auch am nächsten Pool sein, oder? Um zu verstehen, was läuft und eben können strategische Entscheidungen treffen. Gerade heutzutage habe ich das Gefühl, ist so viel. Du musst verstehen, was läuft eben auf Social Media, Digital Channels, wo, ja. Und du musst anderen Leuten vertrauen. Ich habe letztes Mal von der HSG den Copetti gehört von On. Ich glaube, heisst Copetti, einer von den Co-Fans. Und er hat gesagt, du wachst so schnell, dass du irgendwie, wie musst bei 10 Entscheidungen, die anderen möchten, sind vielleicht 4, 5 ähnlich wie du. 3, 4 vielleicht so anders, aber auch okay. Und 2 halt wirklich falsch. Und dann, über die 2 musst du eigentlich können reden und können Feedback geben. Aber das andere muss irgendwie weiterlaufen, weil du wachst und willst schon vorwärts kommen, oder? Und ich kann mir vorstellen, das ist schon schwierig.
Ist bei uns auch ähnlich gewesen, ja. Eben. Es hat angefangen mit, ich hätte diesen Text ein bisschen anders geschrieben. Das heißt, Sachen logischerweise nicht. Ich meine, du kannst auch nicht micromanagen. Richtig. Das war mir auch bewusst gewesen. Und das habe ich müssen auch lernen am Anfang, ehrlich gesagt.
Ist so die Ambition zu wachsen und eben vielleicht auch in andere Märkte zu gehen, international grösser zu werden. Wie ist das bei euch aktuell? Also ist das ein grosses Thema? Oder sagen ihr, ja, nein, wir sind dort, wo wir gerade sind? Ich weiß gar nicht, wo sind wir überall tätig jetzt?
Also wir haben vor 1,5 Jahren angefangen mit EU. Mittlerweile haben wir fast etwa 100'000 Kunden in der Schweiz und haben zu dem Zeitpunkt vielleicht 40'000, 50'000 Kunden und dachten, okay, jetzt probieren wir Deutschland. Das Thema GDPR, DSGVO war noch ein bisschen ein Pain gewesen, aber da haben wir eigentlich mit einem, nicht einem Klick, aber mit einem Tag 50 Orders am Tag bekommen, einfach mit Facebook und Instagram Ads.
Ah, cool.
Wir sind jetzt aber Probleme zum Aufskalieren, also wir haben jetzt nicht irgendwie 5-mal so viele Bestellungen aus Europa. Ja. Aber sind jetzt am Anfang ganz Europa haben wir einfach Kunden akquiriert und irgendwann gemerkt, hey, nein, irgendwie verzetteln wir uns. Und jetzt haben wir angefangen, mich auf Deutschland und Österreich zu fokussieren, auf gewisse Regionen.
Okay.
Ja. Und haben vielleicht 30, 40'000 Kunden in Deutschland und Österreich und wollen schon noch in Europa weiter wachsen. Aber ja, es ist jetzt nicht so einfach, Cross-Border-E-Commerce aus der Schweiz raus zu machen.
Eben, also machst du nicht einfach ein bisschen Facebook Ads und dann hat sich das natürlich auch bearbeitet vom Markt. Und wie ist es mit stationärem Handel, wie sagen wir?
Retail,
genau. In der Schweiz, eben, ist am Anfang nur direct gewesen, also online, oder? Und jetzt haben wir gewisse Retail-Stores, so in der Schweiz, ich es verstanden habe, oder?
Genau.
Wie ist das so gewesen?
Am Anfang war alles nur online gewesen, weil es ist ganz einfach, wieso? Du hast einfach keine Credibility, um überhaupt in den Shop reinzukommen. Du hast schon Shops angefragt, aber die haben uns nicht mal geantwortet gehabt. Und es war halt einfach am günstigsten gewesen. Einen eigenen Store-Aufbau kannst du auch vergessen. Und dann irgendwann haben uns Jobs angefangen anfragen und nicht mehr sein. Und jetzt haben wir mittlerweile 100 Jobs in der Schweiz als Partner, etwa 30 im Ausland. Und das funktioniert echt ziemlich gut. Aber es ist gleich, weniger als 5% vom Gesamtumsatz geht über Retail im Endeffekt, also über die physischen Shops.
Ja. Und wie sind so die Verhandlungen mit denen? Ist das nicht wieder so eine neue Welt, die aufgeht? Du denkst, scheiße, was könnte irgendjemand verhandeln, überzeugen? Und die haben ganz andere Konditionen und die entsprechen vielleicht auch nicht unseren Wert, den wir haben. Wie sind wir mit dem so umgegangen? Ist das nicht heavy?
Also in Shops war definitiv eine neue Area für uns. Ja. Wir haben nicht mal gewusst, was für Margen normal sind im Shop. Bis wir herausgefunden haben, auch gut, in der Schweiz ist es 50-50. Verhandeln. Wir haben wirklich unsere Mühe gehabt mit dem. Jobs sind etwas anderes, als wir können anbieten können. Aber wenn wir irgendwann so ein Momentum aufgebaut haben und alle uns mega cool gefunden haben, haben wir gleich unsere Konditionen durchdrücken.
Ah, cool.
Etwas, was wir auch gemacht haben, ist, wir haben den Shops gesagt, ich kann alles machen mit uns, mit Werbung und so weiter, außer ich darf nicht irgendwie auf Keywords wie Nikin, auf Google Werbungen schalten.
Ja.
Weil wir machen viel Werbung online, dann würden sie den ganzen Channel auch wie mit ein paar Rappen den Klick wegnehmen. Das Einzige, was wir vorschreiben, und den Rest können sie machen, was sie wollen. Da sind wir eigentlich gut damit gefahren. Sind aber auch in den Shops gegangen, wie zum Beispiel Blue Tomato, wo wir zusammen in Kontakt waren. Die haben also ein 15-seitiges PDF geschickt, was darum ging, so müssen sie verpacken, so muss es unterteilt sein. Und dann dachte ich, nein, das tun wir uns nicht an.
Ja, krass. Und sonst so, was sind sonst so deine Herausforderungen, die du jetzt so merkst, das sind so Sachen, die ich mir nie gedacht hätte, dass ich mich mal mit so einem Problem auseinandersetze aktuell.
Also Thema Skalierung ist extrem schwierig. Eben Thema Struktur aufbauen, Prozess aufbauen. Ich bin eigentlich der, der mega gerne intuitiv und schnell und einfach mal etwas macht, eine Idee, setzen wir es gerade um. Und das ist etwas, was uns ausgemacht hat, am Anfang Speed, Flexibilität, wir aber Speed ein bisschen verloren haben.
Ja.
Und dass du mit dem wie stören zur gleichen Zeit ist Teil vom Wachstum. Das ist ein riesiges Thema. Thema Legal wird immer grösser. Wir haben das vor markenrechtlich gut abgeschützt, weltweit. Aber gleich, da kommt irgendwann wieder Nikon hinterführen, wo irgendwie in Mexiko sagt, da ist jetzt für sie nicht okay. Das sind Themen. Und halt auch das Family-Feeling behalten, die Kultur, die du hast behalten, während du weiter skalierst.
Ja.
Wenn du ein Startup aufbaust, gibt es habe ich mir sagen lassen, zumindest haben wir irgendwie gesagt, Grenzen, sagen wir um die 15 Leute herum, wo sich das Ganze so Family-Feeling ändert. Also ja. Bei uns war es so, alles im gleichen Raum drin, alle und alles mitbekommen. Irgendwann bist du in verschiedenen Räumen, alle bekommen das mit über. Das ist recht schwierig.
Wie haltest du das? Hast du gewisse Regeln, wo du sagst, hey, ich muss mit den und den Leuten regelmässig zu Mittag essen, mit denen reden, Führungsstil, was machst du so? Also kommt dir das aus Naturell oder ist das etwas, was du dir wirklich vornehmen musst? Also ich nehme es mir vor, ich meine, es sind mehr als 15 Leute, viel mehr, oder? Also rechte Bude, zwei Stück, riesen Ding.
Du musst viel kommunizieren, damit du Kultur kannst weitertragen. Ja. Du musst auch Team-Events machen, du musst auch deine Werte direkten Leuten gegenüber kommunizieren. Du musst das Ganze einfach vorleben. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Also wenn du selber als Chef oder Gründer von einer Firma etwas gewisse Wert hast, du musst einfach das beste Beispiel sein am Ganzen. Ja. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste gewesen, im Endeffekt.
Klar.
So wenn ich arbeite, das Vorleben, sollten es doch die meisten anderen auch machen. Und ja, und dann ein trauriges Thema ist natürlich auch Leute entlassen. Das hat es auch gegeben während dieser Zeit. Das ist etwas, wo kann ich hassen und zum direkt sagen, scheiße ist.
Ja, das glaube ich, klar.
Aber es ist Teil davon, weil es gibt gewisse Leute, die mega toll und mega, die ich gerne habe. Aber irgendwann, wenn du wachst und in eine neue Phase kommst von einem Startup, passt es eben nicht mehr für dich und dann musst du das zusammen halt besprechen und anschauen. Aber es sind zum Beispiel weniger schöne Themen. Auch Thema Buchhaltung, Thema, was gibt es noch, ERP-System aufbauen. Ich hasse es, aber es ist halt einfach Teil von dem Ganzen. Durch mich habe ich das Gefühl, es gibt mehr Sachen, die ich weniger gerne mache wie am Anfang. Aber es ist halt Teil vom Ganzen und ich sehe es mir als Learning an. Ich finde das so spannend, alles die Sachen zu sehen und die Chance zu bekommen, um selbstständig etwas aufzubauen, wo doch viele Sachen schon erreicht hast, eben mit Kunden und so weiter. Aber einfach so lange jeden Tag lernen, neue Sachen machen und es nicht repetitiv wird, dann macht es mir den Spass.
Ja,
und falls es irgendwann nicht wird, ich hoffe, es wird nie so sein, würde ich sicher etwas Neues anziehen. Ich habe zum Beispiel noch 30 Kilo Themenkeller, die ich gerne würde, T-Band aufziehen.
Ganz geil.
Ja.
Ja, das ist schon. Wie ist das so? Ich meine, du bist ja auch, eben, hast dein Studium gemacht, aber hast eigentlich dein Business neben daran gehabt. Ich bin jetzt auch fertig mit meinem Master. Viele Kollegen haben sich beworben, staffel jetzt bei einem Corporate. Hast du auch so einen Moment, wo du denkst, das ist schon geil, jetzt einfach können um 8 Uhr, Viertel arbeiten oder halbe 8 Uhr, aber es ist mal Feierabend und dann ist es dann gut.
Ja, also ich würde lügen, wenn ich nur sage, ich habe auch schon daran gedacht, dass ein 8-to-5-Job nicht so schlecht wäre. Ja. Von 8 bis 5 arbeiten, heimkommen, abschalten, das Weekend volle Züge geniessen, ist schon etwas, was auch Lebensqualität ergibt. Also selber das Unternehmen aufbauen, das kennst du selber, heisst auch mega viel opfern. Also du musst viel Sacrifices erbringen mit weniger Kollegen gewesen, weniger Family, Freundin, Freund, whatever. Mhm. Und halt einfach Vollgas geben. Und teils leidet auch Gesundheit ein bisschen darunter, bei mir zum Beispiel, eben weniger schlafen etc. Mhm. Darum, wenn ein 8-to-5-Job hat, teilweise auch noch schön. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, jeder muss Unternehmer werden, es ist das Beste, es ist das Beste. Ja. Du musst halt der Typ dafür sein und auch Lust drauf haben. Zur gleichen Zeit aber sind gleich viel zu bequem und hätte es eigentlich in sich innen, würde es eigentlich wollen und machen es dann gleich nicht. Es gibt so beide Seiten im Endeffekt, finde ich. Wie ist es bei dir eigentlich so gewesen? Eben, bist du viel Opfer mitbringen oder wie siehst du? Sollst du gerne einen 8-to-5-Job machen?
Nein, also ich habe schon gewisse Momente, wo ich denke, boah, das könnte schon gemütlich sein, wäre schon cool. Weil wie du sagst, du kannst wie nie richtig abschalten, oder? Und ich glaube, ich habe einmal noch im Marketing gearbeitet, während dem Studium Bachelor, aber irgendwie denke ich dann sofort so, ja, schau, ich würde das eine Woche machen oder ein paar Tage, und dann hatte ich gerade so den Drang nach eben etwas Gas geben, etwas bewegen, etwas verändern und deine eigene Idee zu machen. Ich glaube, wenn das drin hast und wirklich ehrlich zu dir selber bist, dann merkst du auch, ja, ich glaube, es war einfach, du kommst da nicht weg. Also, ich bin froh, so wie es ist, weil es ist eine mega Erfahrung, oder? Das kann dir auch niemand mehr nehmen. Und du kannst immer zurück, wenn du willst. Das ist das Coole, oder? Wenn du irgendwann sagst, jetzt habe ich keinen Bock mehr, fährst du das runter, verkaufst das oder was auch immer, und dann sagst du, gut, jetzt mach ich etwas anderes. Das ist cool. Kannst du abschalten? Also kannst du wirklich abschalten und sagen, am Wochenende mache ich gar nichts? Oder wie tust du abschalten? Du hast vorhin gesagt, du musst irgendwie Zeit finden. Aber
also ich komme eben um 7 Uhr oder so heim, dann ist jetzt Nacht mit einer Frau, dann reden wir, schauen Serien, whatever, planen Ferien. Ich kann mehr oder weniger abschalten, aber 100% kann ich leider nicht abschalten. Auch zu Abend ins Bett gehen, nachher dann denke ich noch irgendwelche Sachen bin ich. Dann kann man echt doppelt. Wieso mache ich das überhaupt? Aber es ist schwierig zum Abschalten.
Ja.
Aber etwas Wichtiges ist zum Beispiel eine Stunde vor dem Bett gehen und nicht mehr irgendwelche Geschäftssachen anschauen. Weil ich habe immer den Fehler gemacht, kann noch das E-Mail anschauen, dann siehst du noch die negative Headline. Und du kannst garantiert nicht einschlafen.
Genau.
Und am Morgen musst du auch wieder mal so Quality Days machen, wo auch 7 Serien in Folge schaust. Ich mache das ab und zu, aber dann fühle ich mich so schuldig im Endeffekt. So. shit, ich hätte eigentlich sollen. Und das ist für mich, ich bin noch nicht am Ort, wo ich bin, wo ich will sein. Ich kann es immer noch nicht perfekt ganz abschalten, ehrlich gesagt.
Ja, gehen wir gleich.
Wirklich?
Ja, wirklich. Also, das stimmt. Etwas, das habe ich auch versucht, immer zu machen, eine Stunde vorher irgendwie abzuschalten. Egal, negative Headlines für die News oder ein Mail, wo das regt dich auf, dann denkst du nachher. Oder machst du es dann gleich noch schnell. Oder eben in der Ferien auch, ich kann abschalten, mal runterfahren, mal das Buch lesen, aber ich habe auch so das Schuldgefühl, habe ich auch. Und auch so das, komm, jetzt müssen wir gleich etwas bewegen, weil es liegt halt gleich an mir, wenn ich nichts mache, dann passiert ja nichts, oder? Und, also, ich habe es sehr ähnlich, wirklich. Das ist schon schwierig, dass du irgendwie ehrlich zu dir selber bist und sagst, hey, look, es geht auch weiter, oder hast du deine Leute, die sich schon darum kümmern. Und das, ich glaube, das ist manchmal auch viel, von außen sieht das immer viel einfacher aus, als es ist, oder? Weil du bist so krass involviert, oder? In dem Ding, eben, wie du sagst, du kannst gar nicht richtig abschalten. Was cool ist, weil es ist dann dein Baby. Aber auf der anderen Seite ist es auch sehr schwierig, weil, ja, du musst schauen, dass du genug schlafst, dass du irgendwie isst, dass du Sport machst, dass du irgendwie, gleich noch genießen im Leben. Das Leben geht ja gleich weiter, oder? Weil zwischendurch hast du wieder News, wo du sagst, Kopf, schlechte News, oder vielleicht jemand, verletzt sich, oder vielleicht sogar stirbt, oder was auch immer. Du denkst schon wieder, es gibt so viele andere Sachen, die dich, überhaupt nicht Priorität gewesen, oder? Was du gerade gemacht hast. Und, ich glaube, das in richtig Kontrast setzt, ist noch tricky, oder?
Ich glaube, wenn du unternehmerisch tätig sein musst, auch versuchen, dich selber immer mehr und mehr kennenzulernen. Eben, wie gesagt, ich bin auf dem Markt, da mich selber noch besser kennenzulernen. Und dann kannst du am meisten herausholen. Ich musste lernen, dass wenn ich mal merke, ich bin doch nicht produktiv, dann mache ich das einfach nicht. Und dann tue ich einfach rücken das Zeug niederlegen oder am Weekend und mache einfach nichts. Ja. Während ich mich früher einfach durchgestört habe. Also, ich habe fast nie eine Pause gemacht und habe wirklich gemerkt, hey, nein. Holzkopf. Ich wäre produktiver, wenn ich nicht einfach nur nonstop. Und das sind so Sachen, die mega simpel tun, aber du musst gleich mal selber Erfahrung machen oder mehr aware sein, wie, was Sachen auf deinen Körper Auswirkungen haben.
Voll. Ja. Und du musst es musst selber merken, wenn du wirklich ehrlich kannst sagen, hey, es ist einfach mal zu viel gewesen. Ja, das stimmt. Ja. Wie sind so die nächsten 1-2 Jahre? Also, ich weiß nicht, wie in ihrer Zukunft so gesehen, was 6 Monate oder so. Was kommt auf euch dazu? Oder was sind so Trends, wo du jetzt sagst, das möchte ich noch weiterverfolgen, das möchte ich noch vertiefen, privat, aber von mir aus als Geschäft. Was kommt dir da gerade so in den Sinn?
Das sind etwa 3 Fragen gewesen.
Ja, genau.
Also, aus Nikins Sicht möchten wir gerne noch weiter wachsen. Wir möchten den Brand, den wir haben, in der Schweiz noch mehr schärfen. Mhm. Es gibt doch noch viele, die einfach uns kennen, also die mit dem Baum.
Ja, richtig.
Und nicht Nikin per se. Mhm. Und es gibt auch gewisse, die in der Schweiz uns kennen, aber das Gefühl, wir sind irgendeine australische Marke.
Ah, ja.
Das haben wir auch noch. Du mit der Schweiz noch mehr Branding machen, ein Stück weit auch. In Europa mehr Kunden akquirieren und die 1 Million Baumgrenze erreichen, das wäre mega geil. Okay. Und auch noch eigentlich die wird zwar nie so sein, aber die fast perfekte Kombination zwischen fairen Preis und nachhaltiger Mode anzubekommen. Wir sind noch nicht überall so an dem Punkt, wo wir sie bezüglich Nachhaltigkeit bei anderen Produkten. Das ist das Ziel von Nikin. Und ich meine, das ganze ganze Trend von E-Commerce so stärker wird, auf den werden wir natürlich auch weiterhin setzen. Unser Online-Shop wird jetzt bald neu sein. Wir möchten aber auch unsere Brand, die wir haben, noch in andere Bereiche einbringen. Zum Beispiel, wenn wir Richtung Gastronomie, Food and Beverage gehen. Wir würden mega gerne einen Nikin-Kaffee machen. Also Kaffee physisch.
Geil.
Irgendeine so eine blöde Idee umsetzen wie ein Kaffee, ein Baum. Vielleicht selber online im Food-Bereich gehen. Und sonst Trends, die ich gesehen habe, ist eben das ganze Local gehen. Also ich glaube, mega viele Leute haben es während der Corona-Krise gelernt, dass man viel mehr auch muss die lokalen Geschäfte unterstützen. Und das finde ich eine mega schöne Entwicklung. Mhm. Und diesbezüglich möchten wir noch mehr Sachen machen, sei es lokal mit Leuten interagieren, das Zeug zurückbringen mit lokalen Firmen, irgendwelche Mini-Partnerschaften machen, sei es ein Baumpflanztag, ein Mini-Produkt, dass irgendwie der lokale Backdoor zum Mittag bringt, anstelle dass alle immer im Gubben, der Migros oder selber kochen oder whatever. Das sind Sachen, die wir darauf fokussieren und ich selber möchte nächstes Jahr Nikin weiter pushen. Und who knows, vielleicht kommt irgendwann der Moment, wo ich eben irgendetwas anderes mache. Mhm. Aber es muss für mich immer irgendeinen Wert haben, irgendeinen Sinn dahinter haben.
Klar.
Und den habe ich jetzt momentan. Und mal schauen, wie es noch aussieht in Zukunft.
Ja, mega cool. Also man spürt richtig Passion. Ich glaube, da, wenn man rumläuft, ist cool. Da ist etwas im Gang und es wird grösser. Zeug steht rum. Es ist eben alles am Entwickeln. Und du sagst, ja, da müssen wir noch. Und das hat noch QR-Codes oder was?
Barcodes.
Das ist das geil. Du hast alles in der Hand, oder? Aber du siehst 100.000 Sachen, aber du weißt, es hat Potenzial. Und ich glaube, das hat wirklich, das ist genau der trifft den Nerv von der Zeit auch. Die letzte Frage, die ich eigentlich immer stelle, und ich glaube, wahrscheinlich werden wir den Podcast in einem halben Jahr wieder mal nochmal wiederholen, wieder ein bisschen neue Updates holen. Aber die letzte Frage, die ich den Leuten immer stelle, ist so, was ist so eine Erkenntnis in deinem Leben, die du bisher gemacht hast, wo, wenn du nur eine Erkenntnis oder eine Weisheit oder irgendetwas hast, wo du deinem Kind oder anderen Kind, falls du selber kein Kind willst, schon mal weitergeben willst, auch wichtig fürs Leben ist, was wäre das?
Ich würde sagen, mach das, was dich glücklich macht. Weil es wird mega viel Leute vorgegaukelt, oder nicht vorgegaukelt, bekommen externe Einflüsse über und denken, jetzt muss ich Karriere machen, jetzt muss ich auch Influencer werden, jetzt muss ich dies, jenes machen oder ich muss Geld verdienen. Und irgendwie habe ich für mich selber gemerkt, weil ich verdiene, bin ich weniger als meine Kollegen in anderen Jobs, die nach dem Studium angefangen haben. Kennst du wahrscheinlich auch. Aber ich bin glücklicher, es macht mir Spass und ich habe für mich gemerkt, hey, an einem gewissen Level, klar, es nicht alle sind auf dem Level, aber an einem gewissen Level, ohne Kinder, ohne Family, brauche ich einfach nicht mehr. Ich bin zu dem Punkt, wo ich, auch wenn ich mehr Geld hätte, ich wäre nicht glücklicher. Die Zeit, wo ich nachher könnte in ein besseres Hotel gehen, ein besseres Auto kaufen, also ich habe gar kein Auto, aber wenn ich würde, whatever, es macht mich nicht glücklicher und das war für mich so eine riesige Erkenntnis gewesen. Ich wollte nicht blenden von der Karrieregeilheit, die es teilweise gibt, sondern mach da, wo du einfach Bock drauf hast im Endeffekt und schau darauf, dass du bei einer Firma bist, wo du dich damit identifizieren kannst und vor allem das Team anpasst. Das habe ich bei meiner Zeit bei den Swiss am meisten gemerkt. Ich hatte einen guten Chef, ein gutes Team, Arbeitsbereich hat mir gefallen. Und es hat für mich komplett gestummt, obwohl ich eben, ich habe weniger verdient als andere in ihrem Praktikum bei McKinsey. Ja, aber es war mir egal gewesen und es hat mir extrem Spass gemacht. Und das war für mich so ein bisschen der changing Moment gewesen, wo ich das irgendwie gemerkt habe.
Cool. Richtig gute Einstellung. Passt sehr, sehr gut da rein. Und ich bin gespannt, was da noch alles kommt. Hey, Niki, danke mal für deine Zeit. Sehr merci spannend gewesen. Und ich hoffe, bis bald wieder. Privat, aber auch dich auf dem Podcast wieder. Und ja.
Ja,
danke an alle, die zugelassen haben. Schön, dass ihr wieder mal dabei gewesen. Und ja, ich wünsche euch noch eine ganz gute Woche. Bleibt gesund, bleibt happy und geht vor allem bei Niki und bei Niki vorbeischauen, oder? Ich nehme mal LinkedIn, Instagram, TikTok, ihr merkt es, macht ihr einmal Sachen. Genau, unterstützt sie, wirklich geile Sache. Und ja, bis bald, danke mal, tschüss zusammen.